drei Fragen möchte ich mit Ihnen besprechen in Bezug auf den Komplex Probleme. Ich setze Ihre Augenmerk mehr auf den Aspekt Seelsorge. Jetzt möchten wir mehr auf die problematische Seite zu sprechen kommen. Die Fragen lauten: Wo kommen unsere Probleme her? Wo treten sie auf? Und welche Art ist die Hilfe in unseren Problemen? Das soll in gerechter Form geschehen. Wenn Sie nachhaken wollen, beim einen oder anderen Punkt dürfen Sie das anschließend tun. Wo kommen unsere Probleme her? Woher rühren sie? Zur Hauptsache kommen sie von Satan. Satan bringt unsere ersten Eltern zu Fall. Er und seine bösen Geister greifen uns heute noch an. Er benutzt andere Menschen, um uns anzugreifen. Nicht nur tut er es in direkter Weise. Und viertens, er gebraucht auch die Natur, um uns anzugreifen. Was nicht heißt umgekehrt, dass alles, was uns entgegentritt, und die Natur von Satan ist. Ein Pferd hat hier vier Beine, aber nicht alles, was vier Beine hat, ist ein Pferd. Dann vergleichen wir hier, wo es Gott erlaubt, dass Satan die Natur gebraucht. Unsere Probleme rühren zum großen Teil ursprünglich in ihrer Ursprünglichkeit von Satan und zum großen Teil in unserem Leben auch zu einem großen Teil von Satan. Aber unsere Probleme kommen nicht nur von Satan. Sie kommen auch von der Sünde, und zwar von der Sünde im Menschen. Die Sünde im Menschen ist eine Ursache für unsere Probleme. Es gibt verschiedene Arten von Sünde, das muss verstanden werden. Das Wort Sünde scheint mir wenigstens in vier verschiedener Art und Weise gebraucht zu werden in der Heiligen Schrift. Selbstverständlich ist Sünde die Tat. Die Übertretung des Gesetzes, sagt Johannes, ob die Übertretung eines Verbotes oder Gebotes. Es ist die Tat. Übertretung des Gesetzes, Sünde. Jesus gebraucht das Wort Sünde in dem Sinne, wie wir heute Schuld gebrauchen würden. Es war in Johannes 15 einmal. Sie hätten keine Schuld oder keine Sünde. Dort würden wir einsetzen, Schuld. Sünde wird gebraucht als Sündopfer. Ohne dass das Wort Opfer hinzugefügt wird, wird klar aus dem Kontext, dem Hebräischen und dem Griechischen, dass hier an Sündopfer gedacht wird. Sünde ist viertens ein Gesetz. Es gibt die Sünde vor der Sünde. Das heißt, das Gesetz, die Tendenz, die Gravitation, das Fallgesetz vor der Tat der Sünde. So zum Beispiel in Römer 7. Nicht überall in Römer 7 heißt Sünde, Gesetz der Sünde. Aber dieser Begriff kommt dort vor. Das sind also die Arten von Sünde. Und es ist besonders die Tendenz zur Sünde, das Letzte, das uns Probleme bereiten wird. Jeder Mensch ist sündig. Dafür gibt es eine ganze Anzahl von Belegstellen, zum Beispiel Epheser 2, Vers 3. Seit dem ersten Sündenfall sind wir programmiert und alle Menschen tendieren selbstverständlich, natürlich, wesensmäßig zum Sündigen. Die Sünde ist auch im Gläubigen als Naturgesetz auch wenn einige Leute dieses leugnen möchten. Sie war nicht in Jesus Christus, trotz der Behauptungen der norwegischen Brüder, die zum großen Teil Brüder sind, nicht immer Norweger, aber so nennen wir sie. Sie behaupten, dass Jesus die Sünde im Fleisch hätte, dagegen angekommen wäre, siegreich geblieben wäre und zu unser Beispiel ist, dem wir nachfolgen sollen. Jesus hat keine Sünde im Fleisch. Er hat keine Tendenz zur Sünde. Er hat kein Gesetz der Sünde in ihm. Wir aber haben dieses Gesetz. So nach Römer 7. Ich weiß, Römer 7 wird verschieden ausgelegt. Aber auch wenn es anders ausgelegt werden dürfte, zum Beispiel sich nur auf den unbekehrten Menschen beziehen müsste oder würde, so hätten wir immer noch Galater 5 und Jakobus 1. Sodass die Argumentation, die darauf aufgebaut wird, wenn Römer 7 nicht für den Christen gilt, wegfällt. Es bleibt also so, dass wir das Gesetz der Sünde auch nach der Wiedergeburt in uns haben. Aber es gibt Kräfte im neuen Leben, im Heiligen Geist, im Wort, die uns helfen, diese Tendenz zu überwinden, sodass wir bewahrt bleiben können vor der Tat der Sünde. Und dann gibt es Sünde im Anderen, im Gegenüber. Weil alle Menschen Sünder sind, weil Gläubige Sünder sind, hat es nicht nur Sünde in mir, sondern auch im Anderen. Der Ungläubige vor mir ist ein Sünder, der Gläubige, der, mit dem ich zu tun habe, ist ein Sünder. Wenn Leute heiraten, heiraten immer zwei Sünder. Das bereitet Probleme. Römer 15 spricht davon, wir haben es mit gefallenen Menschen zu tun. Dann haben wir Probleme, nicht nur wegen Satan, wegen der Sünde, sondern wegen des Risses, der durch die Schöpfung geht, durch die Natur. Hiervon sprach ich heute Morgen. Es besteht oder liegt das Gesetz des Zerfalls in uns. Wir selbst sind zerbrechliche Menschen, schwache Menschen, sagt Paulus Römer 8. Paulus bespricht in Römer 8 grundsätzlich zwei Probleme. Das Kapitel ist einzuteilen in drei Teile. Im ersten Teil bespricht Paulus das Problem Sünde, wie man darüber siegen kann. Im zweiten Teil bespricht er das Problem Schwachheit. Schwachheit ist nicht Sünde. Schwachheit ist aber die Folge der Sünde. Nicht notwendigerweise der persönlichen, im Allgemeinen. Weil es den Sündenfall gibt, weil Gott geantwortet hat auf den Sündenfall, gibt es jetzt diesen Riss, der durch die ganze Natur geht, einschließlich durch unseren Körper. Wir sind also zerbrechliche Leute und wissen um eine gewisse Schwachheit, die uns Mühe bereitet. Wenn Sie also heute Nachmittag einschlafen, schreibe ich das Ihrer Schwachheit zu und habe es Ihnen nicht vor, als Sünde Ihrer Schuld. Es möge aber jemand kommen und den Redner aufwecken. Der Riss geht nicht nur durch mich selbst, er geht auch durch meine Umwelt. Es ist also Leid in und um uns. Schwachheit und Leiden in uns und um uns herum. Und diese Schwachheit und der Zerfall, die Zerbrechlichkeit in mir und um mich her, die sind Quelle für Probleme oder von Problemen. Ferner kommen Probleme von Gott, können von Gott kommen. Gott kann uns Probleme schicken, oder er kann sie nur zulassen und ein anderes schicken. Aber er hat mit diesen Problemen zu tun. Früher oder später hat er immer mit unseren Problemen zu tun. Ob er sie selbst schickt oder eintreten lassen kann, zulassen kann. Für den, der mit Gott versöhnt ist, ist das ein Trost, dass alles durch die Finger Gottes kommt. So viel kurz zu der Quelle oder Herkunft unserer Probleme. Was uns näher angeht, ist, wo die Probleme auftreten. Nun haben wir diese Sache vor uns und wollen es einmal untersuchen im Labor. Wo treten unsere Probleme eigentlich auf? Sie treten A in unserer Beschaffenheit auf. Wir sind ein äußerer Mensch, sagt die Bibel, und ein innerer Mensch. Ein leiblicher Teil und ein geistiger Teil. Nach 2. Korinther 4, Vers 16, ob unser äußerer Mensch vergeht, so wird auch der innere von Tag zu Tag aufgebaut. In diesen beiden Teilen unseres Wesens, unserer Beschaffenheit, entstehen oder treten Probleme auf. Sie treten auf in unserem Körper, sie treten auf in unserem Geiste, wenn wir im Denken in eine Sackgasse kommen, in unserem Gefühl, so weiter, im Inneren. B, unsere Probleme entstehen in unserer Triebhaftigkeit. Diese Triebhaftigkeit ist von zweifacher Art. Unsere Triebhaftigkeit hat einmal eine gute Seite, zum anderen eine böse Seite. Beides muss beachtet werden, sonst werden wir mit gewissen Problemen nicht zurechtkommen. Erstens, unsere Triebhaftigkeit hat eine gute Seite. Wenn man erfahren will, welches denn die Grundtriebe im Menschen sind, dann kann man vielleicht bei dem Psychologen einige Hilfe erfahren, aber die Schrift gibt uns hier vielleicht eine bessere Antwort. Ich meine, die beste Hilfe liefern hier zwei Texte. 1. Mose 3, die Versuchung des ersten Menschen, des ersten Paares, und je nachdem, Matthäus 4 oder Lukas 4, ich würde jetzt einmal Lukas 4 nehmen, das sind Parallelberichte, die Versuchung des zweiten Menschen, wie Paulus ihn nennt, Jesus Christus, des Vollkommenen. Diese beiden Berichte, der Bericht des ersten Menschen, der Versuchung des ersten Menschen und der Bericht über die Versuchung unseres Herrn, haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass derselbe Feind in beiden Fällen auftritt, sondern, was für uns jetzt wichtig ist, er tritt, oder die Versuchung tritt an den Menschen heran, in beiden Fällen auf drei Linien, auf drei Kanälen. Ferner haben wir gemeint die Tatsache, dass während der Versuchung es sich um einen vollkommenen Menschen handelt. Bei der ersten Versuchung in 1. Mose 3 haben wir es mit einem sündlosen Menschen zu tun, mit jemandem, der noch nie sündigte. Und auch beim zweiten Bericht in Lukas 4 haben wir es mit einem absolut sündlosen Menschen zu tun. Beide können versucht werden. Hieraus lernen wir, dass die Versuchung selbst nicht böse ist oder Sünde ist. Die Absicht in der Versuchung ist böse. Die Absicht des Herantragenden. Was ist denn diese Absicht in der Versuchung zum Bösen? Die Absicht ist, auf eine Gott nicht wohlgefällige, nicht zugelassene Weise das Verlangen unserer Grundtriebe zu erfüllen. Es handelt sich also um Grundtriebe, die erfüllt werden wollen. Das heißt also, Adam und auch Jesus sind ausgerüstet mit drei Arten von Wünschen oder Verlangen oder Begehren oder Trieben. Dreierlei Wollen ist da. Weil keiner von diesen sündig ist, sind diese Wollen, diese Triebe, diese Wünsche auch vollkommen. Da haben die ihre gute Seite. Was sind denn diese Wünsche? Der erste Wunsch, der erwähnt wird, ist der Wunsch zu genießen. Wir Menschen wollen genießen. Wir haben Hunger, Appetit. Der zweite Wille ist der Wille zum Besitz. Wir möchten haben. Und der dritte Wille ist der Wille zu sein. Wir wollen sein. Gehen wir auf diese ein wenig ein. Adam, Jesus, will genießen. Beide wollen genießen. Dieser Wunsch zum Genuss wird angesprochen. An ihn wird appelliert und es kommt ein Angebot. Du hast nun diesen Wunsch, ich zeige dir einen Weg, auf den er Erfüllung gelangen kann. Satan ist ein Lügner und das Angebot ist leer, es bietet nichts, eine Blase. Adam geht darauf ein, Adam und Eva gehen darauf ein, Jesus geht nicht darauf ein, er widersteht. Mit den Sinnen des Körpers haben wir Teil am Angenehmen um uns. Wenn wir schauen, wenn wir schmecken, wenn wir fühlen, dann haben wir Teil an dem, was um uns her für uns angenehm ist. Über die Sinne wirkt es als angenehm. Die Sinne sind also eine Art Vermittlung mit der Umwelt und über sie genießen wir die Umwelt. Ganz besonders mit dem Appetit des Schmeckens. Aber nicht nur mit diesem Appetit. Wir haben, ich meine, grundsätzlich zwei Arten von körperlichen Appetiten, die auch in der Schrift so erkannt werden und miteinander verbunden werden. Sie waren auch im Griechischen verbunden. Ich glaube, es ist in 1. Korinther 6, stehen sie nebeneinander da. Der Appetit des Mundes und der geschlechtliche Appetit. Beides Verlangen zu genießen. Beide dienen dem Weiterleben. Das soll auch erwähnt werden, diese Wollen, diese Wünsche dienen in der Erfüllung dem Weiterleben. Wir wollen nicht nur körperlich genießen, wir wollen auch mit dem Geist genießen. Wir wollen Umgang haben mit unserer Umwelt, mit den Menschen um uns her. Als Personen, als Geister, wollen wir mit anderen Geistern, anderen Personen Gemeinschaft haben. Der Mensch ist nicht nur ein Individuum, sondern ein Gesellschaftswesen und braucht die Gegenwart des anderen und den Austausch mit ihm. Gemeinschaft ist eine Form von Genuss. Wir haben einen anderen Willen, den Willen zu haben. Psalm 37, Vers 4 heißt es, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es ist nicht Sünde, haben zu wollen, es ist ein Grundtrieb, der seine gute Seite hat. Was wollen wir haben? So wie es zweierlei Arten von Appetit gibt, so gibt es auch zweierlei Arten von haben wollen. wir wollen Besitz haben, etwas für uns haben, im Unterschied zum anderen, da kommt zum Ausdruck unsere Individualität. Wir wollen aber nicht nur Besitz haben, wir wollen Macht haben. Der Wille zur Macht, im Gegensatz zu manchen Aussprüchen heute, ist nicht Sünde grundsätzlich. Wir wollen verfügen, wir wollen Dinge tun können. Und dann wollen wir sein. Und hier ebenfalls scheint mir, hat es zwei Linien. Wir wollen da sein im Raum. Wir wollen nicht verflüchten. Wir wollen nicht verdunsten. Wir wollen nicht aufhören zu existieren. Wir möchten weiter existieren, weiter leben. Und wir möchten geborgen sein, bewahrt bleiben, das heißt weiterleben. Übrigens, wenn wir geliebt werden, fühlen wir uns geborgen. Liebe bringt aber noch etwas anderes, und das ist die zweite Linie. Wir wollen bedeuten. Wir wollen nicht nur weiter da sein, wir wollen etwas bedeuten, wir wollen etwas sein. Wir wollen vorwärts kommen, wir möchten wachsen, wir möchten in den Augen anderer bestätigt sein. Wir wollen wertgeachtet sein. Wir wissen um unseren eigenen Wert und möchten auch von anderen wertgeachtet sein. Wir möchten geliebt sein, denn die Liebe wertet. Vorsicht aber hier, wenn wir versuchen, den Willen zu sein, den Willen zur Bedeutung in einem anderen zu fördern, und wir wollen ihn lieben und ihm zeigen, dass er wertvoll ist, dann gibt es, und das ist vielleicht wichtig für Lehrer, einige, die sich bedroht fühlen durch die Liebe, durch das Suchen von Gemeinschaft. Etliche fühlen sich durch Liebe und Gemeinschaft bedroht. Sie kennen dieses nicht aus ihrer Erfahrung, nicht wenigstens nicht wohl. Sie kennen es nicht allzu gut. Sie haben es vielleicht nicht so erlebt. Und sie haben sich daran gewöhnt, sich sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen, existent zu fühlen, im Gegenüber. Da fühlen sie sich sicherer. In der Nähe des anderen, in der Gemeinschaft, würden sie verflüchten, würden sie aufgehen. Sie sind dann nicht mehr das, was sie an Bedeutung haben im Gegenüber. Sie gewinnen ihre Selbstwertschätzung durch das Bewusstsein, dass sie im Gegenüber stehen. Davon nähren sie ihr Selbstbewusstsein. Das ist natürlich eine Fehlentwicklung. Und muss sehr sanft, mit großem Feingefühl überwunden werden, sodass sie wieder lernen zu lieben. Ich habe das bei mir selbst festgestellt. Daran muss man arbeiten. Diese Menschen, die vielleicht Liebe entbehrt haben, werden dann unfähig zur Liebe und müssen durch geliebt werden, durch geduldiges Geliebtwerden, wieder lernen zu lieben und sich andere anzunehmen. Sie müssen neu lernen, auf gesundem Wege ihr Verlangen zu sein, zu erfüllen. Das ist ein Kampf. Unsere Triebhaftigkeit hat also eine gute Seite in der Schrift anerkannt. Auch später nach dem Sündenfall sind diese Triebe da, als ein Verlangen zu genießen. Wir dürfen ruhig unser tägliches Brot genießen, wir dürfen Lust haben, das merkt man 5. Mose, der Israelit darf ruhig Genuss haben an dem Produkt des Landes der Palästina. Er darf das genießen, er darf den Trank genießen, darf sich auch ruhig mal benehmen, es steht geschrieben. wenn er führende Position hat, ist es nicht erwünscht, er hat Entscheidungen zu treffen. Das soll wohl heißen, er darf schließlich nicht allzu große Schlüsse daraus für Sie heute. Ich habe jetzt nicht Zeit, auf den geschichtlichen Kontext einzugehen. Es gibt das Verlangen zu genießen, das wird anerkannt und auch im Neuen Testament. Der geschlechtliche Trieb wird anerkannt als etwas Gutes. Er hat seine gute Seite, doch dürfen wir sein, wir dürfen weiter etwas bedeuten wollen. Daran wird auch appelliert bei dem Ruf zur Erlösung. Warum willst du sterben, du Haus Israel? Ja. Wird angenommen, dass wir nicht sterben wollen sollen. Das ist ungesund, wenn wir sterben wollen. Wir sollen leben wollen. Daran wird angeführt. Aber unsere Triebhaftigkeit hat natürlich auch eine böse Seite. Seit dem Sündenfall sind diese drei Triebe in uns verdorben. Dadurch, dass der Mensch in die Versuchung einwilligte, wurden die Rohre von Gott abgeknüpft oder gelöst und woanders hin orientiert. Zunächst an Satan, an das Irdische. Und nun sucht der Mensch immer wieder wie ein Oktopus, wo kann ich mich anschließen, ja, wo kann ich was saugen? Und er geht zu leeren Quellen und findet nichts. Ja, mitunter geht er zu Quellen, die trübes Wasser liefern, und dann ist das bitter hinterher. Wie oft schmeckt man nicht Bitteres im Munde, wenn man gesündigt hat? Also, die Triebhaftigkeit hat eine sündige Seite. Ganz besonders spricht Johannes davon in 1. Johannes 2, Vers 16. Da finden wir sie wieder, diese drei Triebe, jetzt als Lüste. Dass die Lust des Fleisches, das heißt, das Verlangen der irdischen Dynamik, die Lust der Augen, Verlangen zu haben, der Hochmut biologischen Lebens. Das heißt, man geht im Diesseitigen auf, um sein Dasein zu fördern. Das Verlangen zu sein ist jetzt ein übertriebenes. Zweierlei ist geschehen mit diesen gesunden Trieben. Einmal, diese Triebe sind zunächst pervertiert, das heißt gekrümmt. Wir sind nicht mehr an Gott angeschlossen, wir sind falsch angeschlossen. Wir suchen bei den verkehrten Quellen Nahrung für unsere Triebe. Zweitens, sie sind überpotenziert. Man bietet und man verspricht sich zu viel vom Munde, vom Geschlecht und so weiter. Man verspricht zu viel. Diese Wünsche geben nicht das, was sie geben sollen. Unsere Triebe sind zu stark geworden. Übermäßig stark. Sie sind nicht gesund und sie müssen gesunden durch das Heil in Christus. Das ist ein Prozess, der durch die Vollendung abgelöst wird. Unsere Probleme entstehen an dieser Stelle. Was für Probleme, einmal wissen wir nicht, wann es gut ist, wann es böse ist. Ja? Wir uns mangelt Weisheit. Ist dies jetzt legitim, ist es nicht legitim? Wenn es nicht legitim ist, dann ist die Frage, werde ich hier Sieg haben oder nicht? Wie sieht der Sieg aus? Was wäre jetzt hier böse und so weiter? Auf der anderen Seite, in welchem Maße soll man diese guten Wünsche erfüllen? Da stehen Probleme. Ferner, unsere Probleme entstehen in unseren Vorstellungen. Jeder Mensch, oder umgekehrt, kein Mensch kommt auf die Welt als Tabula Rasa, Paket von Axiomen, von Vorstellungen. Ich will jetzt nicht eingehen auf diese Vorstellungen, das Gewissen gehört dazu.
gibt das moralische Gewissen, es gibt das kognitive Gewissen, es gibt das ästhetische Gewissen. Vorstellungen über wie die Dinge sind auf verschiedenen Gebieten. Diese Vorstellungen variieren von Person zu Person. Im Grunde gibt es Konstante, das heißt, über einiges ist man sich einig. Einmal, dass es die gibt, ist klar, überall auf der Welt gibt es sie. Aber man ist sich nicht einig und an dieser Variation entstehen Probleme, weil man sich nicht einig ist. Es gibt Vorstellungen über die Umwelt, über sich selbst, wie die Dinge sind und wie sie sein sollten. Darüber entstehen verschiedene Vorstellungen. Nehmen wir zum Beispiel das Gewissen, den Sinn für das Richtige. Wir haben einen Sinn für das, was richtig wäre. Für das, was richtig wäre für uns. Aber wir haben auch in unserem Gewissen eine Vorstellung von dem, was allgemein richtig wäre. Im Grunde ist es so, es ist richtig für mich, weil es für alle richtig ist. Was ist Gewissen? Persönliches Gewissen ist eine Vorstellung von dem, was richtig wäre oder unrichtig wäre für alle Menschen. Und weil es für alle gilt, gilt es für mich. Das heißt also, wenn ein anderer Gutes oder Böses tut, habe ich eine Vorstellung davon. Aber jetzt sind zwei von uns, die sehen einen Dritten. Und was ich oder der andere über diesen Dritten denkt, kann verschieden sein. Dadurch kann die Einmütigkeit gestört werden. Und jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Dadurch, dass wir von der Sünde geprägt sind, mischt sich mein übermäßiges Verlangen zu sein, es ist ja hochpotenziert, ich will ja mehr sein, als ich wirklich bin. Ich bin also ein Lügner in meinen Vorstellungen. Ich will König sein. Und wenn es nur ginge, ich möchte auch Gott sein. Wir wollen also den Gott spielen. Wir möchten über die ganze Welt herrschen. Inzwischen gibt es mehr Menschen, dass wir gelernt haben, dass es nicht geht. Aber beim einen oder anderen wird doch der Versuch hergestellt oder entwickelt, über die ganze Welt zu herrschen. Das liegt in einem jeden von uns. Jeder von uns möchte obendrauf sein. Wir haben also ein übermäßiges Verlangen zu herrschen zu sein. Wir haben aber ein gesundes Verlangen zu sein. Und jetzt ist das Problem, wo ist dieses Verlangen gesund, wo ist es ungesund? Ich habe ein gutes Verlangen zu verfügen, den Weg eines anderen mitzubestimmen. Das liegt ja im Wesen der Gemeinschaft, dass wir einander helfen auf dem Weg. Wir sind ja alle unterwegs. Aber wenn ich ein Sünder bin, dann ist dieses Verlangen potenziert und ich kann in übermäßigem Maße wünschen, den anderen zu bestimmen. Da haben Sie im Teil Ihre Probleme an der Schule. Es kann ganz von selbst kommen. Und ein Großteil der Problematik liegt darin, dass ich mir dessen vielleicht nicht bewusst bin, vielleicht auch nicht bewusst, in welchem Maße es der Fall ist. Wir brauchen jetzt gegenseitige Auskunft, damit wir das erfahren. Wenn jetzt jemand versucht, Herbert Janssen zu bestimmen, in übermäßigem Maße, ich meine also jetzt, das geht über die Grenzen hinaus der normalen Gemeinschaft. Was ist meine Reaktion? Ich habe nicht nur einen Sinn dafür, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt, sondern ich habe auch einen Sinn für die Gleichheit von Menschen. Und dann kann ich so reagieren. In diesem Fall, weil ich auch um meine Individualität weiß und ich bin auch etwas und ich möchte gern den anderen bestimmen, nicht nur, dass er mich bestimmt. So meldet sich also hier eine Reaktion. Ich habe auch ein natürliches Wissen um die Gleichheit der Menschen, und das ist gut. Ich weiß, es ist wahr, dieser andere, der mich bestimmen will, ist mein Bruder. Er ist nicht nur jemand, der vielleicht eine bessere Begabung hat und mich also bestimmen darf von dort her, sondern er ist auch auf der anderen Seite ein Bruder. Jetzt knüpfe ich aber nicht an seine Begabung an, sondern an meinen Sinn für Gleichheit. Und benutze diesen guten Sinn für die Gleichheit, dass dieses Wissen um die Egalität, ja, das Gleichsein aller Menschen, um meine Individualität, meine Unabhängigkeit zu fördern. Denn sie, da verschleiert man eine böse Absicht, ein sich böses Melden bei uns mit etwas Gutem. Und glauben Sie mir, wir wissen nicht immer, was wir tun. Es muss uns durch den Heiligen Geist gezeigt werden und durch andere auch gezeigt werden, was eigentlich da vor sich geht. Das ist unheimlich typisch auch. Die Mischung, das Rezept dieser verschiedenen Vorstellungen und Verlangen. Wir haben einen natürlichen Sinn für Gleichheit aller Menschen und dieses mischt sich mit dem sich nicht sagen wollen. Und so fühlen wir uns gerechtfertigt in unserer Reaktion. Wir wollen uns nicht sagen lassen und schieben nach vorn, vor uns hin, die sagen, ja, wer sind Sie, dass Sie mir etwas sagen sollen? Ja? Aber wir unterscheiden nicht. Dann gibt es verschiedene ästhetische Vorstellungen. Der eine findet dieses schön, der andere nicht. Wir haben verschiedene Empfindungen. Zum Teil sind sie von der Sünde gestört, zum Teil mangeln sie der Information. Man muss den Sinn für Ästhetik wecken und nähren. Viele Leute wissen nicht, was schön ist. Einfach aus mangelnder Information. Nicht, weil es sündig ist. Viele Leute wissen nicht, was sich gehört. Und wenn jemandes Sinn für Ästhetik entwickelt ist und der eines anderen nicht, dann stört das eine sich an das Verhalten des anderen. Und dann gibt es Probleme. Dann kann es einen Wortwechsel geben, ja, und so weiter. Dem einen passt das nicht, wie der andere die Narbe in den Mund steckt oder wie er sie anschließend verkauft und so weiter. Dem einen gefällt nicht, wie der andere sitzt. Wir haben heute Morgen gehört, dem einen gefällt nicht, wie hoch die Hacke ist. Nehmen wir einmal das Beispiel, ja? Was war der Grund dafür, dass bei ihm das missfiel? Es könnte ja sein, dass er wusste etwas von Anatomie wusste. Und dass es ihm die Frau leid tat. Der Grund könnte ein anderer sein, aber könnte dieses vorschieben. Verstehen Sie? Er müsste sich selbst analysieren. Es braucht vielleicht 5 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Was ist hier geschehen? Warum bin ich aufgeregt über die Frau? Ja. Dann muss man etwas von diesen Dingen kennen. Dann gibt es verschiedene Auffassungen über die Forderungen Gottes. Was will denn Gottes? Was will denn Gott? Da haben wir Beispiele Römer 14 und 15. Der eine meint, er müsste alle Tage gleich achten. Der eine meint, nein, ich muss einen in 7 feiern. Ja, welchen? Ja, das wäre der Sonntag. Der andere sagt, nee, das ist der Samstag. Und so entstehen schon Probleme. Paulus zeigt uns, wie man diese überwinden kann. Die Bibel lehrt uns, dass gewisse Vorstellungen grundsätzlich wichtig sind für unser Verhältnis zu Gott und andere sind nicht so wichtig. Man kann Christ bleiben und immer noch Meinungsverschiedenheiten haben, aber weil sie Probleme für die Einmütigkeit bilden, müssen wir Wege finden, sie zu überwinden. Was ist denn der Weg der Überwindung? Wir kommen zum dritten. Die Art der Hilfe in unseren Problemen. zuerst die Frage, wie wird uns geholfen in unseren Problemen? Grundsätzlich, welche Arten von Hilfe gibt es? Mir scheint, es gibt zwei Arten von Hilfe in unseren Problemen. Die Hilfe der Abhilfe, die Abhilfe und die Durchhilfe. Sie haben einen Schüler, der hat ein Problem. Das Problem ist eine kommende Prüfung. Das bereitet ihm Schwierigkeiten und er weiß nicht, wie er das überwinden soll, dieses Problem. Und der Schüler kommt zu ihm und sagt, also ich fühle mich nicht wohl über dieses kommende Ereignis, Prüfung. Und dann dann kommen sie ins Gespräch, wie kann jetzt hier Abhilfe oder wie kann hier geholfen werden? Diesem Schüler kann auf einem von zwei Wegen geholfen werden. Entweder die Prüfung wird abgeblasen. Dann ist das Problem gelöst durch Abhilfe. Oder der Schüler bekommt Hilfe im Lernen und dann bekommt er Durchhilfe. Wenn wir krank sind, haben wir ein Problem. Die Krankheit kann verschwinden, Gott kann sie heilen. Und dann ist mir Abhilfe widerfahren. Das Problem kann bleiben und ich kann Durchhilfe erfahren. Ich komme in eine Versuchung, in eine schwierige Auseinandersetzung. Irgendwie kann die Sache einfach verschwinden und dann ist die Erleichterung da, der Druck ist weg. Oder es wird Gnade gegeben, in diesem Problem weiterzuleben. Es gibt Situationen, da lässt Gott das Problem und hilft uns, mit dem Problem zu leben. Es gibt Mitarbeiter, mit denen können Sie sprechen und das Problem lösen. Es gibt Mitarbeiter, mit denen können Sie nicht sprechen und das Problem nicht lösen. Aber ihnen wird Gnade gegeben, weiter mit diesen Mitarbeitern zu leben. Stellen Sie sich einmal die schwierigste Person vor, von der Sie wissen. Und dann stellen Sie sich vor, Sie müssten im Dschungel von Südamerika für den Rest des Lebens mit ihm in einer Hütte leben. Dazu würde Gott Ihnen Gnade geben. Entweder er gibt Abhilfe, und es kommen die Einheimischen. Oder er bleibt für den Rest ihres Lebens. Das wird wohl sowieso der Fahrzeug sein. Das eine Mal länger, das andere Mal kürzer. Aber der Herr kann Durchhilfe schenken. Es gibt kein Problem, für das nicht genügend Gnade wäre. Es gibt nie eine Entschuldigung für Sünde. Nie. Keine Schwachheit, kein Druck, kein Mensch, nichts. Ich selbst habe nie eine Entschuldigung für mein Sündigen. Ich muss einfach feststellen, ob ich gesündigt habe oder nicht. Und wenn ich habe, habe ich nur nach meiner Sünde zu fragen und sie zu bekennen. Und dann muss ich den Rest Gott überlassen, ob er mir hilft durch Abhilfe oder Durchhilfe. Paulus sagt zu Timotheus, du weißt um meine Schwierigkeiten, du bist bei mir gewesen. Welche Verfolgung ich gelitten habe, du weißt um sie. Und wissen Sie, was diese Verfolgung anschließt? Paulus sagt, aus denen allen hat Gott mich gerettet. Wissen Sie, was wir anschlossen? Die Steinigung. Paulus wird ja gesteinigt und für tot unterlassen, zurückgelassen, ist aber nur bewusstlos gewesen, wahrscheinlich. Und Paulus sagt, Gott hat mich aus dieser Situation gerettet. Da kam nicht Abhilfe, da kam Durchhilfe. Das müssen wir wissen. Viele Leute möchten nur durch Abhilfe geholfen. werden. Das kann Gott tun. Aber ob er das tut oder nicht, das ist reine Fügung und Führung. Und zum Schluss, wann hilft Gott? Wie immer Gott auch hilft, wann hilft er? Wann er will. Da kann ich aufhören. Gott hilft, wann er will. Ich möchte hier einen Vers einfügen, den ich nicht aufgeschrieben habe, aber der eine Hilfe sein kann. Sie lasen gestern Abend wohl 2. Korinther 1, Vers 8 und 9. Der Text, die Einheit dieses Textes, schließt die Verse 8 bis 11 ein, bespricht diese Frage, von Paulus hier erwähnt, diese Todesgefahr. In Vers 11 wird das Wort Charisma gebraucht. Dieses Charisma bezieht sich, so viel ich es verstehen kann, auf die Bewahrung des körperlichen Lebens. Es ging um den körperlichen Tod, die Bewahrung des körperlichen Lebens. Und die Tatsache, dass Paulus dort bewahrt blieb und dass er weiterhin bewahrt wird und hofft, bewahrt zu bleiben, körperlich. Diese Hilfe Gottes nennt Paulus Charisma. Dieses Charisma wird ihm geschenkt werden, zum Teil dadurch, dass die korinthischen Christen für ihn beten. Das wird ein Beitrag sein zu dem Geben dieses Charismas. Aber was mir hier auffällt, ist, dass körperliches Leben Charisma ist. Für den Christen. Ja. Was ist ein Charisma? Eine Rolle und eine Begabung, zum Lob der Gnade Gottes da zu sein. Körperliches Leben ist mir als Christen gegeben, um Gott zu loben, da zu sein für seine Gnade. Das Maß an körperliches Leben, das mir geschenkt hat, ist das Maß des Charismas. Jedes Charisma ist ein Maß. Das Maß des Charismas ist für mich das Maß meiner Gesundheit oder meines irdischen Wohlempfindens, Wehfindens, ist das Maß meines Charismas. Mit anderen Worten, weil Charisma reine Führung Gottes ist, ist das Maß meines irdischen Wohlbefindens eine Führung Gottes. Ob ich einen Unfall habe, ob ich krank bin, ob ich gesund bleibe, ob ich nie krank war, was immer ich auch gegessen habe, ja. Es gibt ja Leute, die können rauchen wie ein Schornstein, die 90 Jahre alt werden. Das gibt es. Es gibt andere Faktoren, es gibt verschiedene Faktoren für die Bewahrung des irdischen Lebens. Aber nachdem wir das getan haben, was wir tun sollten, nachdem der Punkt meines Faktors erledigt ist, klar ist, ich habe meinen Teil getan und alle anderen Faktoren ausgeschaltet sind, bleibt das Maß der Gesundheit der Führung Gottes überlassen. Gott bestimmt, wie er helfen will. Denn Schwierigkeiten sind ja der Ansatz des Todes. Alle Schwierigkeiten sind eine Wolke, die den Tod bringen wollen oder können. Auseinandersetzungen, Denkschwierigkeiten sind immer in kleinerem oder größerer Form Bedrohung unserer Existenz an irgendwelcher dieser drei Stellen. Verlangen zu genießen, zu haben, zu sein. Übrigens, die Verlangen zu genießen und zu haben beeinflussen das Verlangen zu sein. Ich bin, weil ich habe und weil ich genieße. Wer nicht genießt, der wird nicht weiterleben. Und wer Eltern hatte, die nie genas, der wird nicht gewesen sein. Das heißt, der wird nie geboren worden sein. Genuss und Haben sind notwendig für Sein. Deshalb, was diese drei beeinflusst, bedroht, beeinträchtigt, geht unser Leben an. Früher oder später ist ein Stück meines Lebens in Frage gestellt durch Probleme. Also Abhilfe von unseren Problemen ist Führung Gottes und er wird zeigen, in welchem Maße sie verschwinden sollen, in welchem Maße sie bleiben, aber ich bekomme doch ein Maß von Hilfe, sodass ich sie durchstehen kann. Gott hilft, wann er will. Warum? Weil er König ist, nicht ich. Das soll klar werden. Das soll klar sein. Das soll klar bleiben. Er muss König bleiben. Ich kam zum Glauben dadurch, dass er König meines Lebens wurde. Und es muss so bleiben. Wann hilft Gott? Gott hilft, wann wir arm sind. Psalm 14, Vers 6. Gott ist die Zuflucht des Armen. Heute kursiert die Frage, was ist Armut, wer sind die Armen? Ich befürchte, dass die Antwort viel zu eng gegeben wird, in manchen Kreisen, auch theologisch. Armut nach der Heiligen Schrift ist allumfassend. Schließt jedes Gebiet ein. Ich kann körperlich arm sein, ich kann geistig arm sein. Was ist Armut? Armut ist Bedrohung des Lebens. Was brauche ich zum Leben? Zweierlei. Nahrung und Bewahrung. Ich habe gelernt, weil ich in diesen Zonen aufgewachsen bin, entsprechend in Nordamerika, wir brauchen dreierlei. Ich weiß nicht, was Ihren Schülern lehren. Ich habe in der Schule gelernt, zum Leben braucht man Nahrung, Kleidung und Obdach. Das sind die Grundnotwendigkeiten zur Existenz des Menschen. Die zwei letzten fasst Paulus zusammen in 1. Timotheus 6. In unseren Übersetzungen hat es vielleicht eins von beiden, Kleidung oder Obdach. Aber im Grundtext heißt es Bedeckung. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, das heißt Kleider, beziehungsweise Obdach, dann lasst uns zufrieden sein. Mit anderen Worten, dies sind die zwei Notwendigkeiten menschlicher Existenz. Dann darf ich zufrieden sein, dann brauche ich keine Angst haben, dass ich sterben werde. Wenn ich Nahrung, es geht um die irdische Existenz, es geht um den Reichtum, reich sein wollen zu werden. Wer reich ist, der hat zu viel von diesen Dingen. Es wird etwas weitergehen, beziehungsweise hat genug Vorrat gekommen, ja. Wer reich ist, hat mehr als gerade notwendig zum Essen und zum Bedecken. Wer zu wenig hat, der ist arm. Der Arme geht also Richtung Tod. Er hat nicht genug zu essen, er hat nicht genug, sich zu bewahren, zu schützen, zu bedecken vor Gefahren des Todes. Gott ist aber die Zuflucht des Armen. Wann wird Gott helfen? Wem hilft Gott? Wessen Zuflucht ist er? Nicht des Gesunden. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Gesunden zu helfen. Die brauchen hier keinen Arzt. Wer braucht denn den Arzt? Die Kranken. Wem hilft Gott? Gott hilft den Armen. Wenn ich also Hilfe brauche, muss ich arm sein. Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen. Hier wird das äußere Gebiet ausgeschlossen, hier geht es nur um das geistliche Gebiet. Wer ist hier arm im geistlichen Gebiet? Wer ist hier reich? Und was ist notwendig für geistlichen Reichtum? Gott. Gott ist notwendig zum Leben. Gott ist Geist, ich bin Geist an dieser Stelle. Wir haben hier geistliche Beziehung. Und wenn ich reich bin an dieser Stelle, dann bin ich reich bei Gott oder mit Gott. Und Gott ist mein Reichtum. Gott ist meine Hilfe, mein Leben. Er gibt mir das, was ich brauche zum Leben. Wer geistlich arm ist, der hat zu wenig Gott. Wieso kann denn Jesus sagen, selig sind die geistlich Armen? Weil man dahin kommen muss, wenn man zu Gott kommen will. Es geht um die Beziehung mit Gott. Zu Gott. Ich finde, dass Matthäus 5, Vers 3 nur eine Variation ist des ersten Gebotes, das wir in Exodus 20 in negativer Form in 5. Mose 6 in positiver Formulierung haben, sollst Gott deinen Herrn lieben mit ganzem Herzen. 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Gott ist notwendig zum Leben. Und wenn man leben will, muss man Gott haben. Den muss man suchen, den muss man haben. Keine anderen Götter. Warum? Weil andere Götter falsch sind. Sie bieten nicht das Leben an. Wenn man leben will, dann muss man den wahren Gott haben. Ist man reich an falschen Göttern gewesen? Ob das Götzen sind, ob das Autos sind, ob das Frauen waren, ob das Musik war, ob das irgendeine andere Form von Kunst war, was immer die Götter, worauf man sich verlassen hat, das musste man haben, um zu sein, um zu genießen, zu haben, zu sein. Darin geht man auf. Ja? Was ist Gott, worin ich aufgehe, was ich meine haben zu müssen, um zu genießen, zu haben, zu sein, um Erfüllung zu haben, das ist mein Gott. Jetzt hat man falsche Götter. Man hat Probleme. Wie kann man noch Hilfe bekommen? Wenn man arm wird, geistig arm, wenn einem einmal der Stuhl, auf dem er sitzt, weggestoßen wird und man fällt. Jesus sagt, selig seid ihr, vielen Menschen dort, ihr die Massen, wenn ihr einmal keinen Gott mehr habt. Warum? Damit sie mal den einen wahren suchen. Selig seid ihr, wenn alles euch weggenommen wird, was ihr an Stützen habt. Wenn sämtliches weggenommen wird, selig seid ihr. Damit ihr einmal lernt, die eine Stütze zu suchen und euch auf die zu verlassen. Wer spricht hier? Gott spricht. Gott in Menschengestalt. Er bietet sich hier an in dieser Aussage. Ich bin da. Ich spreche Seligkeit aus. Ich gebe Seligkeit. Selig seid ihr, wenn alles andere als ich aus eurem Leben weggenommen wird. Ich bin das Einzige, das wir brauchen. Gott ist der Gott der Armen. Uns werden Prüfungen und Probleme geschickt, damit wir arm werden. Und wenn das Ziel Gottes mit diesen Problemen erreicht worden ist, dann kann er uns helfen. Aber wir können genau wissen, wie lange ein Problem braucht. Alles, die denen zum Besten überlegen, das Beste ist die Gottes Ebenlosigkeit, das war in 8, Vers 28, Vers 29, gibt uns dieses Beste, das ist Gottes Ziel in unserem Leben, die Ebenlosigkeit Gottes. Wer ist arm, der ungenügend von Nahrung und Bewahrung hat zum Weiterleben? Und der, der dieses vor Gott zugibt. Es gibt Menschen, die sind arm, aber sie geben es nicht zu. Sie sind immer noch arm. Und wenn ich wirklich arm bin, ich gebe es aber nicht zu, dann wird Gott weiter drücken müssen, bis ich wirklich arm werde. Und nur ihn meinen. Bringen wir Gott nicht in Versuchung. Gott will uns dann helfen, wenn wir wirklich nur ihn meinen. Wir müssen dahin kommen, wo wir mit Furcht und Zittern dem Herrn nachfolgen wollen. Lukas 2, 12 und 13. Die Seligkeit haben wir empfangen. Aber diese soll zum Wachstum kommen. Sie soll sich ausdehnen in unserem Leben. Deshalb die Hütten von Land dazu.